Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Theresa.
Ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Okay, Mariah Carey.
Ja, ich dachte, wir müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen. Letztes Mal war es der gregorianische Choral gesang. Alleine. Jetzt Mariah Carey. Seid euer, gespannt auf nächste Woche.
Wir sind euer queere Lesemäuse-Podcast.
Yeah.
Und wir haben eine neue Themenfolge für euch.
Yes.
Mit Neujahrsvorsätzen.
Passend zur Jahreszeit. Wir haben uns richtig krass inspirieren lassen von den aktuellen Zeitgeschehnissen.
Nämlich, dass jetzt ein neues Jahr ist.
Exakt, nämlich.
Happy 2025.
Fui bam.
To you.
Uha.
Es fühlt sich falsch, oh.
Nee. Ich musste auf der Arbeit schon seit so einem Monat oder so, wenn irgendwelche Stücke für nächstes Jahr sozusagen schon 25 schreiben, weil so, das ist nicht richtig. 25.02.25 ist nicht richtig.
Na.
Das fühlt sich falsch an.
Naja. It do be like that sometimes.
Vor allem, weißt du, was ganz schlimm ist? Wir werden es irgendwann erleben, dass wir Jahreszahlen haben mit Zahlen, die weder ein Tag noch ein Monat sein können. Das ist so,
ach so.
30.12.45. Das ist doch falsch. Die Zahl hinten, die Jahreszahl muss doch niedriger sein.
Insgesamt nicht in 45.
Das finde ich auch alles.
Okay. Vor allem jetzt dann sind wir so in den Nullern, den Zehnern, den Zwanzigern.
In den 40ern, in den 60ern, in den 80ern. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch erst gestern.
Egal. Ihr habt uns auf jeden Fall sehr
passend zum neuen Jahr eine kleine Identitätskrise
Neujahrsvorsätze geschickt. Und wir werden so ein bisschen über unsere Vorsätze reden und auch über eure.
Yes.
Ich würde sagen, wir starten allgemein und gehen dann in die Büchervorschläge.
Yes. Es haben natürlich ganz viele Leute geschrieben, ich will eigentlich nur meinen Substapel ungelesener Bücher lesen. Und da können wir relaten. Deswegen,
ich habe ein Subregal.
Ja, ein Regalbrett habe ich. Also das ist kein ganzes.
Du hast tatsächlich ein Regal. Ja,
tatsächlich ein Regal.
Zu meiner Verteidigung, ich kaufe die nicht alle. Ich krieg wirklich, und ich will mich nicht drüber beschweren, weil I love it. Ich krieg wirklich viele Bücher von Carlsen zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich da bin, komme ich mit mindestens 20 Büchern heim, weil alle Leute, die da arbeiten, einfach wahnsinnig nett sind und mir sie zustecken, ja, wie so Oma Geld an Weihnachten.
Wirklich, ja.
Also das ist wirklich immer ein kleiner Haul, wenn du wieder zurück
hast.
So, hallo, hier, die Bücher haben wir diesmal bekommen. Num, num, num.
Ja.
Genau, also es sind nicht alles Bücher, die ich gekauft habe. Trotzdem haben wir uns eine Regel ausgedacht. Du, beziehungsweise, hast die.
Ja, ich glaube, ich habe sie angefangen, aber bin die, die sie am öftesten bricht. Aber egal. Und zwar hatten wir das Problem, dass unser Bücherregal, und es ist wirklich riesig.
Ja.
Es ist riesig und es
Danke,
war,
Reichel Rudi, fürs Bauen.
Und es war voll. Das ist ungünstig, weil wir können nicht anbauen. Das ist ein massiv voll, so, da können wir nicht einfach mal schnell noch so ein Billy nebendran stellen. Das sieht scheiße aus.
Nein, vor allem wo?
Ja.
Es ist schon 3 Meter lang und 1 Meter lang auf der anderen Seite.
Das machen wir einfach nicht. Deswegen habe ich die Regel eingeführt, wenn wir wir müssen 2 Bücher lesen und dann dürfen wir ein neues Buch kaufen.
Genau.
Und so wirken wir dem exponentiellen Wachstum entgegen.
Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, weil ich glaube, so dieses, erst lese ich alle Bücher, das hält man nicht durch.
Nein.
Wieso? Also
no way in hell.
Das ist das gleiche wie bei einer Diät, wenn man sagt, ich esse ab heute gar keinen Zucker mehr und gar keine Süßigkeiten mehr. Übermorgen gehst du in den Bücherladen und kaufst 25 Bücher. So ist es, wenn man keinen Zucker mehr isst.
Und ab und an gucken wir halt dann mal dieses Bücherregal an und
das
sind so.
Skull reagiert auf meinen Joke. Also, that's okay.
Ja, Entschuldige, ich habe vielleicht nicht zugehört. Ups.
Ihr könnt es mir ja schneiden, dass der Joke lustig war.
So ist es, wenn man kein Zucker isst.
Ja, dann geht man in den Bücherladen und kauft 25 Bücher.
Entschuldige.
Fick dich.
Wo waren wir stehen geblieben? Genau, und ich glaube, ab und an kann man sich immer das Bücherregal angucken und
erster Streit im neuen Jahr.
Erster Streit öffentlich im Podcast. Okay. Ich nehme den Kater. Okay.
Ja, red doch weiter von unserem Bücherregal, das nämlich meins ist eigentlich.
Danke, dass ich mir da zur Untermiete einnisten durfte.
Ja, also es ist nicht so streng. Man darf schon neue Bücher kaufen, aber man muss auch welche weglesen.
Wir haben auch immer noch nicht, Hörbücher haben wir gesagt, zählen nicht rein. Wir haben immer noch keine richtige Regelung für E-Books, weil sie an sich ja keinen Platz im Bücherregal wegnehmen. Theoretisch könnte man dann aber endlos E-Books kaufen, was natürlich geldbeuteltechnisch auch nicht so sinnvoll ist.
Ja.
Also falls ihr da...
Da gibt es ja eigene Regelungen.
Bastelt euch eure Regelungen, wie sie für euch passen.
Aber ich finde, also ihr habt zum Beispiel halt so eine süße Liste, wo ihr immer die Bücher aufschreibt, die ich lese und dann die ich gekauft habe.
Ja. Wir hatten zum Beispiel auch schon die Situation, dass ich einen Büchergutschein gewonnen habe. Und
dann
war ich so, die 50 Euro haue ich jetzt auf den Kopf, kostet
Girl
es,
math.
Was es wolle.
Das ist egal. Gutscheine
30
zählen nicht.
Entschuldige, 30.
Gutscheine zählen nicht.
Ja. Genau.
Und wir haben das also unsere, wir reden jede Folge von ihr, unsere Lieblingsbuchhändlerin Lalena weiß das auch schon. Und wenn wir dann in den Laden kommen, dann fragt sie, wie viele dürft ihr denn?
Ich war wirklich immer so, ich kaufe nur das Buch, das ich jetzt geschenkt kaufen muss. Ich darf nicht, nein, don't tempt me. Und dann habe ich trotzdem das Literaturmagazin mitgenommen. Weil sie war so, da kannst du nicht nein sagen. Und ich war so, okay. Genau. Die Zeitung mitgenommen.
Ich finde die Regel eigentlich ganz gut, weil das schon auch dafür sorgt, dass man halt was wegliest. Ich habe grundsätzlich auch nur die Bücher im Bücherregal, die ich gut fand. Also wenn ihr ein Buch schlecht fand, dann tue ich es in so ein Buchtauschregal. Ich habe jetzt auch gestern noch mal sehr wild aussortiert, ich glaube bestimmt 30 Bücher oder so weg, wo ich mir denke, so, warum stehen die da überhaupt? Ich habe die nicht gut gefunden. Es gibt natürlich so ein paar Bücher, die man weiter im Regal hat, weil eine Widmung drin steht oder weil das irgendwie Sentimental Value hat oder so.
Aber die findet man ja meistens auch nicht kacke, sondern man hat ja irgendeine Verbindung dazu.
Genau. Aber ja,
yes,
das ist unser Tipp dazu.
Und jetzt halten wir uns selbst accountable. Und zeigen die zwei Romane und die zwei Sachbücher, die wir jeweils lesen wollen, dieses Jahr. Denn ich muss zu meiner Schande gestehen, das Buch, das ich rausgesucht habe, es ist ein Taschenbuch. Ich habe es damals für 4,50 Euro gekauft.
Das ist so irre.
Also ich bin mir sicher.
Hat es Anna so, Anna, es hat aber nur die neue ISBN.
Also ich glaube, es ist so 2015, muss es ungefähr sein, dass ich es gekauft habe. Das sind 10 Jahre. Seit 10 Jahren habe ich das ist aber, glaube ich, nur ein Lesezeichen, das ist kein Kaufbeleg. Schade. Seit 10 Jahren habe ich das in meinem Regal stehen und ich habe es noch nicht gelesen. Und ich denke mir immer, ah, irgendwann lese ich es und dann tue ich es doch nicht. Es ist ein Thriller und ich finde, er klingt mega geil.
Vielleicht soll ich erstmal sagen, wie er heißt.
Es ist keine Ahnung von Sophie Hannah. Ich vergesse es wirklich jedes Mal, den Titel zu sagen. Es tut mir leid.
Ja.
Die Protagonistin hat nicht geschlafen, seit ihre beste Freundin in einem Brand gestorben ist und irgendwie 4 ihrer Familienmitglieder sind einfach an so Weihnachten verschwunden und am nächsten Tag wieder aufgetaucht und haben nicht drüber geredet, wo sie waren den Tag. Und irgendwo tief in ihr weiß sie, dass sie weiß, was at Little Orchard passiert ist, und die einzigen Sachen, die sie so weiß, ist eben 4 Wörter. Kind, cruel, kind of cruel. Es sind nicht 4 Wörter, 5 Wörter. Captain schreit im Hintergrund.
Captain sagt, ja, es sind 5, bitch.
Und sie weiß eben nicht, was sie bedeuten. Und dann spricht sie einmal laut aus und am nächsten Tag wird sie verhaftet für den Mord an einer Frau, die sie nicht kennt. Ich finde, es klingt nach einem mega...
Das klingt ja richtig cool.
Es klingt ultra gut, deswegen habe ich es damals gekauft. Und dann habe ich es nie gelesen. Und das möchte ich jetzt ändern. Toll. Thriller von einer Frau geschrieben, geile Prämisse.
Dann möchte ich das auch lesen. Buch spielt, glaube ich, auch im Winter erstmal. Meins.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es im Winter spielt oder ob das einfach nur 3 verschiedene Occasions sind und es ist so im Hochsommer, aber ihre Eltern sind so an Weihnachten verschwunden, I don't know.
Alle werden mir jetzt hauen wollen, dass ich das noch nicht gelesen habe. Es ist Die Bücherdiebin.
Ich habe es auch noch nicht gelesen und ich schäme mich auch arg dafür.
Ich habe das tatsächlich. An der Uni gibt es manchmal in PT auf so einem Tisch liegen so ganz viele Bücher immer, wie so ein Buchtauschregal. Da ist das gelingen. Und ich war so, oh mein Gott, Snack des Tages. Da hat das Mic nummer. Und es soll ja wirklich ganz, ganz toll sein. Ich habe es auch schon, glaube ich, 2-mal angefangen. Ich habe es nicht fertig gelesen. I don't know why. Hinten ist der Preis überklebt mit einem Sticker mit einem Fuchs drauf oder Wolf, wo drauf steht, ich glaube an dich. Das finde ich ganz...
Das ist ein Wolf.
Der Wolf, naja.
Steht der nächsten Apostroph. Ich dachte kurz, da steht, ich glaube an dich.
Ich glaube an dich. Ich will das wirklich dringend lesen, weil es soll ja ganz, ganz toll sein. Da geht es um die Nazi-Zeit und dass da eben Bücher verbrannt werden. Und das, ich weiß, am Anfang ist so Liesel, sie hat ihren Vater schon verloren und dann ist sie mit ihrem Bruder halt zu Pflegeeltern gekommen. Und die Geschichte wird erzählt vom Tod.
Das ist richtig geil.
Der Tod ist der Erzähler. Das finde ich ziemlich geil und das habe ich wirklich immer wieder mir vorgenommen. Dann habe ich mir eine Zeit lang wirklich gefochten vor dicken Büchern.
Gefochten.
Ja.
Das klingt so lustig, ja.
Gefürchtet.
Gefochten
ist es. Entschuldigung. Das ist das Dialektwort. Ich habe wirklich Angst gehabt vor dicken Büchern, aber jetzt bin ich, glaube ich, langsam wieder so weit, dass ich das lesen kann. Es ist ein Lesekreis-Exemplar mit Bonusmaterial, Hintergründe, Rezensionen, Interviews, die ich nicht lesen werde. So, Sachbücher haben wir uns A2 rausgesucht. Ich will endlich lesen von Mareike.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
Wahrscheinlich Mareike einfach mit C. wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Laura Ermer hat mir dieses Buch empfohlen. Grundsätzlich alles, was Laura Ermer empfiehlt, slay. Ich kenne mich wirklich viel zu wenig mit Geld aus. Ich habe weder Ahnung von Geld investieren, Geld schlau ausgeben. Ich bin wahnsinnig schlecht mit Geld. Ich gebe wahnsinnig viel unnötiges Geld aus. Ich kaufe sehr gern Dinge ein.
Wir müssen ganz kurz den Captain irgendwie hier deponieren, aber red gerne weiter.
Es würde mir wirklich gut tun, dieses Buch zu lesen. Und ich will es endlich lesen.
Yes. Und ich weiß, dass ich auch ungefähr 500 Jahre zu spät dran bin mit Die Diversität der Ausbeutung. Ich glaube, das war vorletztes Jahr. Ein krasser Hype in meinem Freundeskreis.
Mhm.
Captain, magst du dich bitte nicht ins Mikrokabel reinhängen? Es geht um Antirassismus verknüpft mit Antikapitalismus, also wie das kapitalistische System Rassismus hervorbringt. Und es soll ganz, ganz toll sein. Ich habe nur Gutes über dieses Buch gehört.
Aber es schaut schon als sehr noch Sachbuch aus.
Es ist auch ein dolles Sachbuch, aber ich habe richtig Bock. Und ich habe schon ganz oft versucht, es anzufangen und es nicht geschafft. Weil ganz viele gesagt haben, es ist so endlich mal ein richtig geiles Buch, das halt Antirassismus aus einer antikapitalistischen Perspektive beleuchtet und nicht, no offense, so dieses, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen, aber wissen sollten, irgendwie so, was halt so alles sehr individualisiert und so arbeitet deine
eigenen Privilegien. Und sehr einsteigerfreundlich.
Genau, und so arbeitet deine eigenen Privilegien auf ist, sondern das geht so an die Wurzel des Systems. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe es nur bisher irgendwie nicht angefangen. Aber so
du
ist
hast
das.
Halt einfach ein doll wenig Hirn gehabt.
Voll,
zeitweise.
Und ich liebe Sachbücher, ich liebe Wissen. Ich krieg's nur manchmal einfach nicht hin, mich alleine hinzusetzen und es zu lesen. Also ich liebe es zum Beispiel bei so Workshops oder so, die härteste Theorie zu lesen, wenn man danach drüber reden kann und wenn man das so irgendwie in einem Freundeskreis macht, hubala. Wir haben es mal versucht, im Freundeskreis einen Lesekreis für Sachbücher aufzumachen. Es hat nicht funktioniert, weil auch da müsste ich mich alleine hinsetzen und zum Lesen motivieren. Und I did not do that. Ja. Aber kann ja werden. Kann ja noch werden.
Ja, und vielleicht hilft es dir, wenn du das dann lesen kannst und mir dann erklären, was du alles Tolles gelernt hast.
Und im Podcast damit angeben, wie cool ich bin, wenn ich Sachbücher lese.
Apropos Sachbücher.
Angeben. Möchtest du, wir können auch mit den Sachbüchern weitermachen.
Oder so.
Finde ich thematisch passend.
Okay. Mir ist es gleich. Viele von euch haben auch gesagt, sie würden gern im neuen Jahr ein Sachbuch lesen und wir haben Empfehlungen für euch.
Yes.
Willst du starten?
Ich würde sagen, auf unterschiedlichen Leveln der Sachbücherigkeit. Ich habe es schon 15.000 Mal empfohlen. Ich finde es wirklich einfach sehr, sehr gut. Sianna Sophia Höder, Wut und Böse. Ich finde, es ist ein Sachbuch, das sich super gut liest.
Ja.
Es ist sehr spannend, wie man sieht. Ich habe sehr viel, ich habe es auch für eine Hausarbeit
annotiert.
Verwendet. Aber es ist wirklich, es ist super spannend. Es ist Forschung drin, die aber super gut erklärt wird. Es ist gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen so ein politisches Pamphlet. Also so man liest sozusagen die Wut der Autorin raus. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich hatte damit sehr großen Spaß. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein sehr gutes Sachbuch. Sie hat auch eins geschrieben, das möchte ich auch sehr dringend lesen. Vom Tellerwäscher zum Millionär, glaube ich. Wo es um so Aufstiegsgeschichten geht, die aber
in Anführungszeichen
ein neoliberales, leeres Versprechen sind sozusagen. Das soll auch sehr, sehr gut sein. Also ich finde, sie schreibt Sachbücher sehr verständlich.
Mhm.
Und das finde ich sehr gut.
Ich bin echt vor meinem Regal gestanden und war so, ich habe so viele geile Sachbücher. Ich habe die meisten nicht gelesen. Ich bin wirklich wahnsinnig schlecht mit Sachbüchern. Ich habe die Sachbücher gelesen für die Recherche für mein Buch. Die habe ich ja alle ganz toll gefunden. Also Frauenliteratur von Nicole Seifert, ganz, ganz toll. Dann gibt es Frauen und Macht, glaube ich. How to Suppress Women's Writing. Toll, toll, toll. Mega interessant. Kann ich mich an meine beiden Sachbücher, die ich geschrieben habe, sehr empfehlen. Muss ich
das stimmt, das hätte ich eigentlich machen sollen.
Und
dann wäre es nicht so unangenehm
but
gewesen.
But make it classy. Ich finde wirklich, bis jetzt muss ich das gelesen haben, ist ein tolles und wichtiges Sachbuch.
Ja. Und es liest
mir
sich auch
sehr
Mühe
gut. Gegeben, damit, aber ich bin wirklich eine schlechte Sachbuchlehrerin, Leserin. Ich habe Sie hat Bock, habe ich immer noch nicht gelesen, möchte ich unbedingt lesen.
Stimmt, ja.
Die kranke Frau ist so, wie, ich bin die kranke Frau, wie soll ich so einen Schinken lesen? Ich habe so viele tolle Sachbücher, deswegen habe ich mir eins rausgesucht.
Das wir beide sehr schnell gelesen haben.
Ja, nämlich How to Be More Paddington, A Book of Kindness.
Von Michael Bond.
Wo es darum geht, wie man mehr Paddington sein kann, wie man einfach ein lieber Mensch sein kann. Ich finde, es zählt als Sachbuch, es ist ein Ratgeber. Es ist toll illustriert. Es geht um Paddington Bear. Was will man mehr? Es ist auf Englisch. Das heißt, man muss ja noch ein bisschen anstrengen.
Beim ein Buch. Sachbuch auf Englisch. Ja, wow, wow, wow.
Welcome to the wise and wonderful world of everyone's favorite bear.
Ganz toll.
Und es geht eben um Happiness und es geht um
Kindness.
Moment, also verschiedene Kapitel.
Wir haben das auch in der letzten Themenfolge
being
schon.
Being friendly, genau. Being well-meaning, being helpful, being grateful, being thoughtful, being polite, being positive, being wise, being Paddington.
Ganz toll.
Und ich finde, das ist ein Sachbuch und wer was anderes sagt, kann sie schleiern.
Mhm. Was auch sehr viele gefragt haben, ich glaube, es mag an deinem Ruf im Internet liegen, Klassiker.
Ja.
Welche Klassiker sind gut, welche sind super zum Einstieg? Wir haben lustigerweise
zwei vom gleichen Autor.
Zwei vom gleichen Autor, was für ihn spricht.
Ja.
Die ich, also das, was ich als guten Einstieg empfehlen würde, weil ich es damals in der Schule wirklich gerne gelesen habe, was bei Klassikern eher selten passiert.
Ja. Weil es halt, es ist nicht super alt.
Voll. Also voll. So. Und es ist spannend. Es passiert Handlung. Das hat man bei ganz vielen Klassikern, wo irgendwie so 15 Seiten lang ein Baum beschrieben wird, bin ich so, ja gut, was soll ich da als 16-Jährige?
Herr der Ringe?
Was soll ich da als 16-Jährige mit anfangen? Und ganz viele in meiner Klasse fanden das auch gut. Und ich glaube, alle Leute, mit denen man jetzt so redet, sind auch so, oh mein Gott, ja.
Es ist weird und arg und doll.
Ja, E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Es ist nicht, also ich finde, es ist nicht so gruselig, wie Leute sagen, dass es ist. Aber das mag vielleicht auch nur ich sein.
Das ist das Feedback, das ich gekriegt habe von Kids aus dem Internet, dass es einfach zu weird und zu arg finden.
Maybe. Ich finde es ganz toll. Es hat sehr viel Handlung. Es ist spannend. Man will wissen, wie es ausgeht. Der Plot ist, glaube ich, allen klar. Ja. Einer wacht auf sich den Sandmann.
Das ist nicht allen klar. Leute wollen das lesen, Lena.
Ja, aber so grob.
Glaub nicht.
Okay.
Das ist unser Bubble.
Maybe. Ein kleiner Junge wacht morgens auf und sieht sozusagen, wie der Sandmann mit seinem Vater redet. Und der Sandmann hat so Augen im Beutel und so. Und das ist so, was passiert da?
Es ist die Kindergeschichte vom Sandmann, der kommt, wenn du nicht schläfst und dir deine Augen ausreißt.
Mit Sand rein.
Which is way different than the Sandmännchen.
Mit so Sand in Auge und fertig. Genau. Und dann wird es so Sprung. Er ist dann erwachsen und dann trifft er eine wunderschöne Frau. Und der Sandmann sucht ihn irgendwie heim. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, der Plot. Ich habe es in der Corona-Zeit als Hörbuch nochmal gehört, weil ganz viele Reklam-Sachen auf Spotify sind.
Ja.
Kann ich auch sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch gut. Insgesamt bei Klassikern kann ich sehr empfehlen, wenn man sie reinlesen will in Klassiker, ist es immer einfacher, die neueren Klassiker zum Lesen. Einfach, weil die sprachlich näher an dem sind, was wir jetzt haben.
Ja.
Das heißt, E.T.A. Hoffmann, was ist das, 100 Jahre alt oder so?
Weiß ich grad, ja.
Ist natürlich einfacher zu lesen als Lessing,
voll,
der 1700 irgendwas geschrieben hat.
Ich glaube, Stefan Zweig fand ich auch leicht verdaulich. Da finde ich halt den Inhalt nicht so spannend mit der Schachnovelle. Beziehungsweise ich habe Stefan Zweig Angst gelesen. Das fand ich auch ganz gut. Das habe ich sogar freiwillig gelesen.
Also sie da rückwärts arbeiten, kann ich sehr empfehlen. Man muss jetzt wirklich nicht sofort mit Iphigenia auf Taurus einsteigen, weil das sprachlich einfach wirklich, wirklich schwierig ist. Ja. Was ich auch empfehlen kann, grundsätzlich, was ich zum Beispiel immer gemacht habe, in der Uni oder auch wenn ich so englische Klassiker lese, man kann da einfach die Zusammenfassung lesen
und kurz, dann das Buch.
Und dann das Buch. Es macht trotzdem noch genauso Spaß, natürlich spoilert man sie, aber es ist leichter, einfach nur wieder zu erkennen, was passiert, anstatt alles verstehen zu müssen, wenn man vielleicht gerade eigentlich mit der Sprache beschäftigt ist.
Voll.
Das kann ich sehr empfehlen. Oder Entschuldigung, das ist einfach mein Ding. Meine Eine-Minuten-Zusammenfassungen hörte ich auch, dass die sehr hilfreich sind, damit man so grob am Plan hat, was passiert. Ja. Ich habe auch von E.T.A. Hoffmann eins rausgesucht, nämlich das Fräulein von Scudery. Da geht's um, es ist eine Detektivgeschichte. Das Fräulein von Scudery ist quasi so die erste Miss Marple, die frühere Miss Marple. Oder? Ja, früher, 1819.
Ja, ja.
200 Jahre alt. Und sie ist eine Dichterin eigentlich und sie soll diesen Mord auflösen. Und es geht um einen Typen oder um eine Frau. Weiß nicht mehr.
Wir sind so gut.
Hälfte der Namen vergessen, Plot vergessen.
Egal.
Also der Mord passiert auf jeden Fall immer und es ist irgendwie Schmuck immer da. Also man merkt, es war ein Liebhaber da und dann ist der Mord passiert. Die Frau, die dem Fräulein von Scudery hilft bei der Aufklärung des Mordes, ist die Mätresse, also die Geliebte des Grafen, was einfach ein tolles Duo ist. Es ist ein Mordfälle, es ist spannend, es macht Spaß und es ist eben auch sprachlich nicht so mega alt. Das kann man, glaube ich, gut lesen.
Yes. gute Klassiker. Und ich glaube, das ist doll ein, ich hatte im richtigen Moment die richtige Deutschlehrerin-Ding.
Ja, same.
Ich finde Wojciech von Büchner ganz toll.
Ich liebe Wojciech.
Ich muss dazu sagen, ich habe Wojciech gelesen, ich glaube auf der Fähre in den Urlaub nach England oder so und war so, what the fuck ist das? Also wirklich so, hä? Und dann haben wir es im Deutschunterricht besprochen und ich war so, oh mein Gott, wie geil. Ich lieb's komplett. Es ist ganz toll. Es ist ein Fragment. Also es sind Fragmente. Es ist
fertig, ja.
Es ist nicht vollendet.
Man weiß nicht genau, ob die Szenen in der richtigen Reihenfolge sind.
Es ist wirr. Natürlich, man kann es, also ich glaube, die wenigsten lesen das einfach so runter und sind so, ich habe es komplett verstanden.
Ja.
Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber die Motive da drin und die Sachen, die angesprochen werden, ganz toll. Ich war im Jahr, nachdem wir das besprochen hatten, mit dieser, wir hatten so Theatertickets für SchülerInnen-Ding, wo man, ja, der Kater putzt sich sehr intensiv off-camera. Genau, ich war mit meinem Jahrgang und einem Jahrgang unter uns, glaube ich, dann im Theater. Und da haben sie so ein Live-Hörspiel auf der Bühne gemacht von Wojciech. Mhm. Und die Leute im Jahrgang unter mir, die dieses Buch noch nicht gelesen hatten, weil es noch nicht bei denen im Lehrplan stand, waren so, was zur Hölle war das? Ich habe nichts verstanden. Und ich fand es mega geil, weil ich eben den Plot kannte. Und man kann sich vorstellen, ein Buch, das eh schon wirr und fragmentiert ist, dann auch noch als Theaterstück, also als inszeniertes Live-Hörspiel, was noch mal mehr in Fragmenten war. So, natürlich haben die das nicht gecheckt. Ich fand es mega geil.
Ja.
Ja, damit habe ich wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich glaube, das ist was, wenn man da Bock drauf hat. Und es gibt ja zum Beispiel von Reklam auch diese, wo hinten noch so ein Schlüssel drin ist.
Ja.
Der manchmal sinnvoller und manchmal nicht so sinnvoll ist. Also
ja, es gibt diese
XXL-Ausgaben,
genau,
wo so diese so blau-gelb gestaltet sind, weil blau ja immer die Literaturschlüssel sozusagen sind.
Ja.
Manchmal stehen da irgendwie nur Infos über die Autoren drin. Da bin ich immer so, aber ich will die Interpretation.
Nee, aber es werden also Wörter erklärt und so.
Genau.
Das hilft auch. Und ich glaube, bei Wojciech hilft es grundsätzlich, wenn man quasi sie vorm Lesen bewusst macht. Das ganze Ding ist ein riesiger Hilfeschrei von Wojciech und alle um ihn rum sind scheiße.
Ja,
um das geht's. Er ist das ärmste Würstchen auf Erden. Und ich sehe gerade, Reklam hat die Doppelausgabe, da ist Leonce und Lena auch noch drin, was hilarious ist. Ja,
auch sehr tatsächlich. Gut.
Ja. Leonce und Lena ist richtig, richtig lustig.
Yes.
Weil Büchner eigentlich auch sehr viele lustige Dinge geschrieben hat.
Man mag es kaum glauben.
Fun Fact über Büchner. Büchner hat seine Doktorarbeit über Fische geschrieben und ist an einer Fischvergiftung gestorben mit nur 23 Jahren.
Das ist krass.
Was irre ist. Was aber auch heißt, dass wir in der Vorlesung, die ich gehabt habe über Büchner, sein gesamtes Werk lesen und behandeln konnten, weil er halt leider mit 23 schon gestorben ist. So, wenn man aber älter gehen möchte, kann ich sehr insgesamt Luise Adelgunde Viktorie Gottsched empfehlen. Da steht nur LAV Gottsched. Also nicht den Typen Gottsched, sondern sie, die Gottschedin.
Live, love, Gottsched.
Entschuldige. Die Pietisterei im Fischbahn Rocke ist, glaube ich, gerade nur das einzige Reklam, das es von ihr gibt. Es gibt die anderen Komödien von ihr in so diesen hässlichen, die so ein bisschen ausschauen wie selbst gedruckt, aber die kann ich irgendwie sehr empfehlen. Die hat sehr viele.
Diese grauen.
Ja, genau. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viele tolle Komödien geschrieben, im Gegensatz zu ihrem fucking Ehemann. und da ist wirklich das ist eine sehr, sehr klassische Komödie, einfach wo so, es geht so ein bisschen um Verwechslung, es geht so, Leute lügen. Und es ist aus 1732, also Aufklärung, epochentechnisch, das heißt, es ist ein Ticken älter. Auch da kann ich aber eben empfehlen, Komödien lassen sich grundsätzlich leichter lesen als Tragödien, weil Tragödien wirklich sehr lang einfach nur Mittel zum Zweck waren, um zu beweisen, wie toll man schreiben kann und wie blumig und wie kompliziert man irgendwas machen kann. Deswegen auch da, wenn ihr einsteigen wollt, sind wahrscheinlich Komödien klüger, um sie an die Sprache zu gewöhnen. Es geht eben ganz viel darum, es geht ganz viel um Religion und Leute, die aber so tun, als wäre was wegen der Religion. Es ist sehr geheuchelt ganz viel und lasst euch von dem sehr sperrigen Titel wirklich, die Pietisterei im Fischbeinrocke, nicht abschrecken.
Was mir gerade einfällt, wir sind irgendwie nur von deutschen Klassikern ausgegangen. Shakespeare-Sachen Wir haben über Was ihr wollt geredet. Ja. Ich finde auch Midsommernachtstraum mega gut. Dann, was ich auch einen sehr verdaulichen Klassiker finde, Christopher Isherwood, Goodbye Berlin, Goodbye to Berlin. Darauf basiert das Cabaret-Musical für alle Musical-Fans. Fand ich auch
sehr gut. Stimmt, bei Klassiker, ich habe Germanistik studiert.
Voll, aber ich war so, ich habe Anglistik studiert.
Ich habe Anglistik studiert, aber ich habe vor allem Germanistik studiert.
Jeanette Winterson, haben wir auch schon öfter drüber geredet, würde ich sagen, sind auch schon Klassiker.
Ja.
Auch die kann ich alle sehr empfehlen.
Ja.
Das, ja. War ich kurz so, als du über Komödien geredet hast, war ich so, wir haben doch erst vor kurzem über Shakespeare-Komödien geredet. Wieso haben wir eigentlich nur,
wir haben bei Klassikern nur das
Virginia Woolf.
Ja.
Virginia Woolf, The Lighthouse, Mwah. Oh, A Room of One's Own, Mwah. Mwah. Ja, unser Fehler, mein Fehler.
Gut. Okay, hätte ich dran denken können. Ich habe eine sehr konkrete Folge gekauft, wo ich ja nur ein Buch dazu habe, das würde ich ganz kurz machen, nämlich hat mir jemand geschrieben, Cozy, Wohlfühl, Funny, Krimis.
Da habe ich nichts im Regal.
Da habe ich nur einen, und zwar von Tatjana Kruse. Es gibt ein Sterben nach dem Tod. So schaut es aus.
Eine Karma-Krimödie ist die Genre.
Ich habe das im Urlaub gelesen in Waging. Ich habe wirklich laut gelacht teilweise. Es ist ganz, 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 ganz toll. Da geht es eben darum, dass eine stirbt und niemand kann sie mehr sehen. Und sie will aber jetzt rausfinden, wer das war. Sie will rausfinden, wer sie ermordet hat. Es ist wirklich wahnsinnig hilarious. Es ist auch anrührig zum Schluss. Und ich kann insgesamt Heimon Krimi sehr empfehlen. Die haben da eine ganze Riege an so cozy, funny Krimis, wo man sich sehr, sehr gut was raussuchen kann.
Dann haben ganz viele Leute gefragt oder gesagt, dass sie generell einfach in einem Reading-Slump sind und so irgendwas brauchen, dass ihnen so ein bisschen jetzt wieder die Lust am Leben zu leben.
Auch dieses.
Freutscher.
Auch dieses.
Die Lust am Lesen zurückgibt. Und da muss ich sagen, herzlich willkommen, you came to the right person. Mein Bücherregal besteht gefühlt nur aus kurzen Büchern, weil ich kurze Bücher liebe. Wenn eine Person auf 150 Seiten das sagen kann, was andere auf 350 nur schaffen, sage ich Chapeau, finde ich super. Ich liebe kurze Bücher. I love it. Deswegen, wir haben schon drüber geredet, Ferdinand von Schirach, sie sagt, er sagt, es ist ganz toll, es ist ein Theaterstück.
Man rauscht
durch. Man rauscht wirklich durch. Ich glaube, man kann das... wenn man will.
Es ist eigentlich nur dünner, als da steht, weil es ja halt ein Theaterstück ist.
Eben, also und das Format ist
durchgängig. Sind
halb leer. Es ist ganz toll. Ich finde, es ist spannend. Man will wissen, wie es ausgeht. Man liest weiter. Super schnell gelesen. Dann Convenience Store Woman. Auch sehr kurz, sehr knapp, sehr knackig. Habe ich, glaube ich, auch an einem Nachmittag durchgelesen.
Ja.
Es geht um Keiko, der Kater schreit.
Erzählst weiter, ich höre kurz an Karte.
Sie ist 36 und kann nicht so gut mit Menschen und sozialen Konventionen, ist da so ein bisschen überfordert und arbeitet in einem Convenience Store, wie der Titel vielleicht schon sagt. Und da kommt unser Baby und findet das ganz super da, weil ihr da am ersten Arbeitstag sozusagen beigebracht wurde, wie sie mit den Kundinnen umzugehen hat und wie da soziale Konventionen in diesem Laden funktionieren.
Toll.
Und sie blüht auf. Sie blüht auf in diesem Laden. Aber außerhalb
sehr
davon...
Sehr neurospicy von ihr.
Und außerhalb dieses Ladens im Alltag ist sie überfordert. Ist sie überfordert und alle sagen, du bist 36, also spielt in Korea. Japan? Oh.
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 Oh. Japan. Scusi. Er spielt in Japan und alle sind so, du bist 36, du musst heiraten und Kinder kriegen. Wieso bist du noch nicht verheiratet? Alle ihre Fans, alle ihre Familienmitglieder sind verheiratet und sind so, es wird Zeit.
Clock's ticking.
Und dann nimmt sie einfach den nächstbesten Mann von der Straße und ist so, hallo, du wohnst jetzt bei mir, wir tun jetzt so, als wären wir verheiratet. Es ist ein fürchterlicher Mann, er ist schrecklich, wirklich. Wenn sie sich, also ich wäre so, such dir doch einen guten aus, nimm doch einen netten, aber es ist ihr wurscht.
How should she know?
Er ist sehr faul, ein Sexist. Ganz schlimm. Und genau, so versucht sie dann ihre Familie ein bisschen auszutricksen. Es ist sehr lustig. Die Protagonistin ist sehr schräg, aber sehr liebenswürdig. Und auch da rauscht man super durch. Und dann Open Water von Caleb Azuma Nelson. Auch ganz toll, auch ganz dünn. Ist, würde ich sagen, eher härterer Stoff. Also nimmt einen mehr mit, als jetzt irgendwie zum Beispiel, ja, obwohl, sie sagt, er sagt, nimmt einen auch mit. Aber ist eine vielleicht eine schwerere Sprache, also es ist sehr poetisch geschrieben. Ich finde es wahnsinnig schön, die Sprache ist wirklich ganz, ganz toll.
Man merkt wahrscheinlich, wenn man im Bücherladen reinliest, ob es was
voll
ist für einen oder nicht.
Voll, und es geht eben um einen jungen schwarzen Mann und eine junge schwarze Frau, die sich verlieben. Es geht um London, es geht um Rassismus, ganz toll. Und er hat, also Caleb Azuma Nelson hat auch ein Buch geschrieben, wo ich gerade den Titel nicht mehr weiß, wo es um Musik geht. Und da ist die Sprache, also man, seine Sprache generell ist einfach sehr melodisch und liest sich so fast wie Musik. Deswegen möchte ich das andere von ihm auch ganz dringend lesen. Aber Open Water fand ich sehr berührend, sehr schön. Ja, liest sich auch sehr fix.
Ich werde grundsätzlich, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu erzählen, lest Kinderbücher und Jugendbücher.
Yes.
Es macht so Spaß. Ich habe hier zum Beispiel, da haben wir auch schon 100 Mal drüber geredet, The Girls I've Been, es ist ein bisschen dicker, man rauscht so dermaßen durch, es ist so spannend. Jugendbücher haben den Vorteil, dass die Themen oft ein bisschen simpler sind. Sie sind für Leute geschrieben, die noch keine vollwertigen Gehirne haben. Das heißt, es ist so ein bisschen fast-paced oft. Und es ist einfach dazu gemacht, dass man durch die durchrauscht. Deswegen kann ich das sehr empfehlen. Auch zum Beispiel, letztendlich sind wir dem Universum egal.
Mhm.
Ist auch ein bisschen dicker, aber da rauscht man auch komplett durch. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich gerade nicht zum Lesen überreden kann und dann habe ich ein Buch und dann muss ich einen Satz zweimal lesen, bin ich sauer. Dann werde ich wieder sauer und lege es weg. Ja. Und das passiert einfach bei Jugendbüchern nicht.
Ja.
Die Tintenherz-Trilogie.
Toll.
Auch dick, aber man rauscht auch durch. So. Ich bin tatsächlich echt davor gestanden und war so, dünne Jugendbücher, schwierig.
Ja, gibt es nicht so viele.
Ah, zum Beispiel Sachen, die ihr schon mal gelesen habt in der Jugend. Tribute von Panem, Twilight, Harry Potter meinetwegen, wenn ihr die eh schon daheim habt.
Ja.
Der erste Harry Potter ist ja zum Beispiel auch wahnsinnig dünn, da kann man auch schnell mal durchrauschen. Ja. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und die Jugendbücher jetzt sind auch einfach toll, was sie natürlich auch anbietet, wenn man sagt, man will einfach irgendwie was Nettes lesen, dann kauft euch diesen Smut, diese New Adult-Dinge.
Ja. Ich finde.
Gönnt euch einfach.
Generell.
No shame in the reading game.
Voll. Ich hatte auch eine Zeit, entschuldige, Captain, wo ich nicht so wirklich ins Lesen reingekommen bin, weil irgendwie meine Hirnkapazität, also meine Aufmerksamkeitsspanne hatte die Länge eines TikToks und meine Hirnkapazität war so.
Auf doppelter Geschwindigkeit.
Wirklich bei null. Und ich habe mich so ein bisschen geschämt, dass ich nur so Kinder- und Jugendbücher gelesen habe. Und ich war so, ich habe mal so viel gelesen und jetzt lese ich sowas. Und dann habe ich eher nichts gelesen, als Jugendbücher zu lesen. Ich war so, das ist ja aber auch nicht der Sinn der Sache.
Ja.
Und
Lesen soll ja vor allem Spaß machen erstmal.
Voll. Und es ist ein Muskel, den man auch trainieren muss. Und wenn man ganz viele Jugendbücher dann gelesen hat, dann wagt man sich irgendwann an den ersten Erwachsenenroman ran und merkt so, vielleicht noch nicht, liest noch zwei weitere Jugendbücher und dann ist man wieder drin. Also so, das ist ja auch ein. Du hörst jetzt nicht für immer auf mit Erwachsenenromanen, so, sondern wenn es hilft, hilft's. Lesen ist Lesen, Lesen ist gut.
Ja. Und wenn es halt dann irgendwie wirklich so, ein Buch ist nicht besser als das andere. Mhm. So, wenn du gern Fantasy liest, dann liest Fantasy. Und wenn die dann für Jugendliche ist, zufällig, ist doch scheißegal.
Voll.
So.
Voll. Ich finde auch generell, Krimis oder Thrillers haben mir auch ganz toll geholfen, weil einfach. Ich finde, gerade wenn man nicht so gut ins Lesen reinkommt, ist spannender Plot super wichtig oder generell einfach plot-driven Bücher, die nicht irgendwie wegen der blumigen Sprache oder so toll sind, sondern wenn man wirklich wissen will, wie es weitergeht, dann greift man auch eher zum Buch.
Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel wirklich panische Angst vor dicken Büchern gehabt und jetzt habe ich gerade den zweiten Teil von Ever and After von Stella Tuck und der hat der dickste Schinken, den ich seit Jahren, wenn nicht einem Jahrzehnt, gelesen habe, aber ich habe einfach so Bock auf dieses Buch, weil der erste Teil so geil war, dass ich das jetzt machen will. Also so keine falsche Eitelkeit
voll
beim Lesen
voll
ist, glaube ich, gut.
Voll.
Alles Lesen ist besser als nichts Lesen.
Voll. Und ich bin auch eher, glaube ich, ein kleiner Literatursnob, aber
ein kleiner,
aber ist okay.
Du bist ein Riesenliteratur. Hast du dein Bücherregal mal gesehen?
Bip, 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 bip. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, uns so gegenseitig zu daten und uns so kennengelernt haben. Ich hatte, glaube ich, so in Woche 3 unseres Kennenlernens Corona und war eine Woche in Quarantäne. Das war ein spannender Start. Auf jeden Fall. Zwei Wochen. Ja.
So zwei Wochen.
Naja, hat ja funktioniert. und du hast gefragt, was ich denn lese in der Zeit. Und ich habe so die Bücher geknallt. Natürlich wollte ich auch ein bisschen Eindruck schinden. So. Und du meintest, du liest ja nur schlaue Bücher. Ich war so, ja. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich eine Zeit lang dann einfach nicht gelesen habe.
Ja.
Weil ich mir nur schlaue Bücher gekauft habe, weil ich so war so, aber ich möchte ja schlaue Bücher lesen. Nein, ist auch okay, mal ein dummes Buch zu lesen.
Und es ist ja okay, nur dumme Bücher zu lesen.
Voll.
Also ich merke echt jetzt so langsam erst wieder, wie mein Hirn wieder einigermaßen, und jetzt haben wir echt schon, also einen Lese-Podcast haben, um aus dem Slump rauszukommen.
Hilft.
Hilft. Aber es ist wirklich einfach ein Muskel, den man trainieren muss. Und wirklich, ich habe da das Buch drüber geschrieben. Lesen ist so gut für euch und euer Brain, aber auch eure Gefühlswelt und wie es euch geht. Und es ist wirklich in allen Studien rausgekommen, es ist komplett scheißegal, was ihr lest.
Außer
und,
Sachbücher.
Ja, ja. Also es muss Fiktion sein. Aber ob das jetzt zum millionsten Mal Der kleine Prinz ist oder Faust, ist komplett scheißegal.
Ja.
Also liest einfach irgendwas.
Ja. Passend dazu, The Girls I've Been würden wir auch in die Kategorie queere Bücher mit Happy End einordnen.
Das stimmt.
ich hätte da auch noch, ich kann mich leider nicht mehr bücken, weil der Captain jetzt wieder auf mir drauf liegt. Tori Peters' The Transition Baby. Es ist ein, ich würde sagen, nicht super traditionelles Happy End. Also es ist jetzt nicht, alle kommen zusammen und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Und es ist auch ein Buch, das härtere Themen behandelt, aber es ist sehr queer. Und ich finde, es geht für alle gut aus, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
korrigiert mich, falls ich falsch liege. Es ist eine, wie ich finde, sehr spannende Prämisse. Ja, entschuldige, Captain, könntest du aufhören, meine Hand zu beißen? Er hat keine Zähne mehr, es tut nicht weh.
He's trying, though.
Falls jetzt Leute denken, ich bin so ultra relaxed, so die Katze beißt mir in die Hand und ich bin so, macht mir gar nichts aus. Nein, er hat keine Zähne, es ist einfach nur nass. genau. Reese und Amy sind zwei Transfrauen und sind glücklich in der Beziehung und wollen irgendwann Familie gründen. Und dann entschließt sich Amy, doch wieder als Mann zu leben. Und Amy kommt dann, beziehungsweise Ames kommt dann mit seinem Chef zusammen, Katrina. Und Katrina wird schwanger von Ames. Und dann sagt Ames, weil, also Ames struggelt so ein bisschen damit, dass offiziell jetzt keine Queerness mehr in seinem Leben ist, weil an sich ist er jetzt wieder ein Cis-Mann in der Beziehung mit einer Cis-Frau, die ein Kind bekommen.
Du hast Chef gesagt.
Achso, Entschuldigung, Chefin, ja.
Okay.
Ist ein Cis-Mann in der Beziehung mit einer Cis-Frau, die ein Kind bekommen.
But I am gay.
Ja, und er ist so, aber das fühlt sich nicht richtig an und man, also es ist auch ein bisschen unklar, ob Ames jetzt Ames ist oder Amy oder ob Ames Ames ist, weil die Umstände es einfach leichter machen, als Mann zu leben. Also sehr viele, ich finde, das Buch macht sehr viele spannende Fragen über Weiblichkeit und Männlichkeit auf und so. Auf jeden Fall, Ames beschließt, weil ihm die Queerness im Leben fehlt, dass doch Reese, Katrina und er dieses Kind zu dritt großziehen. Also seine Ex-Freundin, die eine Transfrau ist, seine aktuelle Babymama, die eine Cis-Frau ist, und er, ehemalige Transfrau, jetzt wieder als Cis-Mann lebend, aber
still gay.
There's a queer aspect to it. Und es macht ganz viele spannende Fragen auf, weil Reese natürlich wahnsinnig gerne Mutter wäre, aber halt, es geht nicht. Und Katrina wird Mutter von der Person, mit der Reese eigentlich eine Familie gründen wollte und so. Aber gleichzeitig sehen sie es auch irgendwie als Chance, so ein spannendes Familienkonzept da einfach draus zu machen, das für alle funktioniert. Ich habe es ganz toll gefunden. Es ist auch eher ein dicker Schinken, aber er liest sich auch sehr schnell. Ich hatte viel Spaß damit. Genau. Und es sind harte Themen drin. Also es geht um transphobe Gewalt an einer Stelle auch sehr explizit. Genau. Aber trotzdem würde ich sagen, eine sehr rührende und herzerwärmende Geschichte. Du schaust währenddessen, welche Hörbücher du gehört hast.
Weil natürlich, was sie sehr anbietet, wenn man eben sagt, ich hätte gerne eine queere Geschichte, die aber gut ausgeht, ist das ganze Genre von New Adult.
Ja, Heartstopper.
So, es gibt ganz, 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 ganz viel. Da ist das Gleiche, als das Genre so hochgekommen ist, auch weil es überwiegend Frauen sind, die das schreiben und lesen. Also mein Gott, das ist ja keine Literatur. Halt die Klappe, Hans-Peter. Und ich habe zum Beispiel gehört, Für jede Liebe ein Problem von Anita Kelly, wo es um zwei Personen geht, eine Frau und eine nicht-binäre Person, die bei einer Kochshow im Fernsehen mitmachen und sie dann am Set verlieben.
Sweet.
Und das habe ich ganz, ist einfach ganz nett. Es ist einfach nett.
Und das darf es auch mal
nicht
sein.
Nett im Sinne von eine kleine Schwester vom Scheiße, sondern es ist einfach lieb. Nett, es zu lesen. Lieb, gerade höre ich Icebreaker.
Oh, aber da habe ich ganz viel gehört.
Da habe ich ja verschiedene Sachen gehört.
Das ganz schlimm sein soll.
Ich habe nur, muss ich wirklich sagen, mittlerweile meine Bibliothek ein bisschen leer gehört und nimm einfach, was gerade verfügbar ist. Aber das, ja, es gibt ganz, 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 ganz viel. Ah, da, wir sind da leider nicht so drin. Ich bin da echt von meinem Bücherregal geschaut und war so,
ganz kurz, Icebreaker ist ja auch nicht queer, oder?
Ah, oh, das weiß ich gerade gar nicht.
Nee.
Ah, sorry.
Ich glaube nicht.
Ah, dann never mind. vor meinem Bücherregal gestanden war, so, ach, das ist zu wenig gay.
Mhm.
Da muss ich vielleicht mal einen Fokus drauf legen. Und, wie ihr das auch machen solltet, die Buchhändlerin eures Vertrauens fragen.
Ja. Beziehungsweise, ich würde sagen, ich habe schon auch viele gaye Bücher in meinem Regal, aber die haben alle kein Happy End.
Ja,
es ist also auch gar nicht. Nee, noch nicht mal. Also zum Beispiel Our Wives Under the Sea fand ich ganz toll.
Ja.
Aber es ist halt eine Geschichte über Trauer und über Entfremdung in der Beziehung und so. Die eine Ehefrau wird literally zum Wasserwesen. Also so, da gibt es nicht wirklich so.
Ja.
It is not really a Happy End mit so Regenbogen am Ende.
Naja.
Ja.
Dann haben wir noch den Prompt bekommen, dass ihr gern interessante Biografien lesen wollt.
Yes.
Wo ich auch zugeben muss, bin ich nicht so.
Ist auch nicht so ein Genre, was mich so krass interessiert.
Was mich tatsächlich interessiert hätte, wäre die Biografie von Angela Merkel gewesen. Ich habe die ja jetzt bekommen, weil ich im BR ein Bit drüber gemacht habe. Holy fuck!
Ja.
Ist das schade, wie langweilig dieses Buch ist.
Ich habe nicht reingelesen, aber alles was ich gehört habe, ist gern.
Also ein Kollege von mir, der quält sie durch alles durch, weil das Buch ist ja nicht gerade dünn, sagt, dieses Buch ist ein Sedativum.
Ja. Vor allem 42 Euro. Das ist absurd.
Das ist einfach absurd für ein Buch. Das ist
wirklich einfach irre.
Ich habe für dieses kleine Taschenbuch 4,50 bezahlt.
Damals.
Das ist eine Preissteigerung. Das glaubt doch kein Mensch.
Ja.
Naja, die Biografien, die wir bei uns gefunden haben, ist kein Geheimtipp. Becoming von Michelle Obama. Ist auch ein dicker Schinken. Hat auch, glaube ich, massiv Geld gekostet. Aber ich finde, erstens, sie schreibt wirklich gut. Man kann das, glaube ich, auch auf Englisch gut lesen. Stimmt, das war auch was, was ich hin und wieder bekommen habe, dass Leute anfangen wollen, Englisch zu lesen. Mhm. Ah, da, Jugendbücher, einfache Bücher, Kinderbücher, Bücher, die ihr schon kennt.
Voll.
Oder was ich immer mit ich, nicht, dass ich euch auf dieses Level einordnen würde, aber meine Mutter war damals auch ganz doll dahinter, dass ich jetzt englische Bücher lese in der Schule so.
Ich habe mit Gregs Tagebuch angefangen, weil da Zeichnungen dabei sind.
Toll.
Hat funktioniert.
Toll. The Hate U Give zum Beispiel kann man sehr gut auf Englisch lesen, weil es einfach Jugendliche sind, die sie unterhalten. Naja, Michelle Obama schreibt ganz toll. Sie hat natürlich auch ein bewegtes Leben, so. Ich finde wahnsinnig, sie schreibt wahnsinnig offen, so. Also das muss man erstmal machen, als ehemalige First Lady, sie hinzustellen und zu sagen, 10 Jahre unserer Ehe waren einfach scheiße. Mhm. Also wir haben uns auf den Tod nicht ausstehen können und wollten aber nicht aufgeben. Wie sie am Anfang einfach gar kein Fan davon war, dass Barack Obama jetzt irgendwie so Großpolitik machen möchte. Der Deal war auch, geil, wie man so eine Biografie spoilern kann, sie war so, du, einmal machen wir das. Du darfst einmal die aufstellen lassen als Präsident oder als Kandidat. Und wenn das nicht klappt, dann war es das mit der Politik. Dann ist es vorbei. Und er war so, okay, Deal.
Und dann, würde ich sagen, war ein Ansporn.
Dann wird der Scheißwichser einfach Präsident. Who would have thunk? Auch ganz toll, wie sie dann drüber redet, wie wahnsinnig viel Hass sie abbekommen hat. Also es ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und ich habe es gern gelesen und es fühlt sich nicht wirklich auf ihre Biografie.
Ja. Was ich gelesen habe, aber ich glaube, das ist auch wirklich einfach mein privates Interesse. Ich glaube, wenn man ein gutes Buch will, weiß ich nicht, ob ich es zwingend empfehlen will.
aber jemand hat auch gestimmt, er oder sie will die
Kopenhagen-Trilogie
lesen.
Also. Jens Andersen, Tove Ditlevsen. Tove Ditlevsen, da kam, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr die Biografie raus, die erste Biografie, die so über Tove Ditlevsen geht.
Ah, tolles Cover, wie sie da mit dieser Zigarette so leicht verschwommen.
Ihr Leben.
Toll.
Ich finde Tove Ditlevsen einfach eine wahnsinnig spannende Frau. Ich dachte kurz, weil die Kopenhagen-Trilogie ja sehr autobiografisch angehaucht ist, wieso muss ich noch eine Biografie von ihr lesen, wenn doch alle ihre Werke irgendwie autobiografisch sind? Also ich weiß ja
aber
grob, um was es geht.
Aber das ist Autobiografie, gell?
Nein.
Ja.
Nein, von Jens Andersen geschrieben. Es hat sich trotzdem gelohnt. Es wird in der Biografie, geht es sehr viel um ihre Gedichte, die ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil sie eben auch sehr viele Gedichte geschrieben hat. Und ich fand es einfach spannend, das einmal so eingeordnet zu bekommen. Mhm. Es ist wirklich ein Skandal. So, sie steht, glaube ich, immer noch nicht im Lehrplan in Dänemark. Und ich bin so, Leute, ist so eine bekannte Autorin. Nehmt sie ins Curriculum auf, wirklich.
Was muss nur passieren, Alter?
Ja, ganz toll. Aber ich glaube, also wenn man Tove Ditlevsen mag, lohnt es sich. Wenn man sie nicht mag, kann man, glaube ich, nicht so viel damit anfangen.
Ja.
Also ich glaube, Michelle Obama kann man auch lesen, wenn man Michelle Obama nicht so nicht auf Insta folgt, so, dann kann man sagen, okay, ich lese es mir trotzdem durch, ist trotzdem spannend. Genau, also das ist sehr eine Biografie.
Okay.
Was wir noch, das habe ich nicht gelesen, aber du hast es als Hörbuch gehört und ich habe nur Gutes drüber gehört. Jeanette McCurdy.
Ja.
I'm Glad My Mom Died.
Wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ganz, ganz toll, wie sie es schafft, über ihre Mutter zu schreiben, ohne sie so als den Bösewicht hinzustellen, der sie Shoah irgendwo war.
Ja.
Da geht es eben ganz viel darum, wie geht es eigentlich KinderschauspielerInnen am Set? Wie ist es eigentlich am Set? Wie viel arbeiten die? Wie viel Geld verdienen die? Wer kriegt dieses Geld?
Ja.
Und wollen die da überhaupt sein? Weil sie wollte wirklich ganz, ganz doll nicht an diesem Set sein. Sie hat, es geht ja ganz doll um ihre Essstörung, daran, dass ihr Mama an der festen Überzeugung war, ihre Karriere wird vorbei sein, sobald ihr Brüste wachsen.
Naja.
Sie ganz lang diese Brüste abgeklemmt hat. Gleichzeitig aber bei iCarly ja Sam spielt, die den ganzen Tag nur am Fressen ist.
Naja.
Und die so ein Schweinerippchen nach dem anderen reinstellt.
Ja, und auch also in einer Show, wo junge Kinder auch wirklich ein bisschen zu doll sexualisiert werden.
Ja. Also wahnsinnig spannendes Leben, nicht umsonst 100 Millionen Wochen
absoluter in der Bestseller. Ist auch wirklich kein Geheimtipp von uns.
Ja, wirklich.
Und ich
der Titel, toll, wie sie mit dieser pinken Urne da steht und grinst, super. Aber es ist sehr, sehr feinfühlig und es ist eben nicht, es ist gar nicht effekthascherisch geschrieben.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie eigentlich an sich Autorin werden wollte und gar nicht Schauspielerin werden wollte.
Toll.
Und da finde ich, also alle sagen, man merkt es auch in ihrem Schreibstil, dass das wirklich auch ist, wo sie gut drin ist. Also, dass sie das gut kann.
Ja.
Ich will es auch noch ganz dringend irgendwann lesen.
Ja. Dann haben wir jetzt quasi das komplette Gegenteil, nämlich einen Menschen, der auf gar keinen Fall Autor werden wollte. Fritz Mertens, Ich wollte Liebe und lernte hassen. Ein Lebensbericht. Ganz, ganz, ganz spannende Prämisse ist nämlich, Fritz Mertens, der Name ist, glaube ich, geändert, ist ein Mörder. Also es ist eine wahre Geschichte, er ist ein Mörder, er hat zwei Menschen ermordet, nämlich seine Freundin und den Typen, mit dem seine Freundin ihn betrogen hat. Und er ist dann im Gefängnis und er soll seine Lebensgeschichte aufschreiben. Und es steht am Anfang drin, das ist quasi exaktes, dieses Buch wurde nur geschrieben, da mich mein Jugendpsychiater gebeten hatte, meine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Der Gutachter, also mein Jugendpsychiater, musste für mich ein Gutachten erstellen, da ich zwei Menschen getötet habe. Nur deshalb ist dieses Buch entstanden. Das heißt, es ist so viel geändert worden, dass man irgendwie versteht, was abgeht. Es ist ja so ein kleines Vorwort drin, wo das erklärt wird. Aber es ist eben das Leben dieses Menschen, der zum Schluss ein Mörder geworden ist. Um diese Morde geht es tatsächlich gar nicht so wirklich, sondern es geht wirklich um sein Leben, um das Elend, in dem er aufwächst. Es ist aber eben nicht a little life. So, es ist kein Elendsporno. Er schreibt da sehr sachlich drüber. Es ist herzzerreißend. Und ich glaube, es gibt so ein paar Momente, wo ich mir gedacht hätte, wenn es fiktiv wäre, hätte ich mir gedacht, so, das ist zu doll. Aber eben zu wissen, das ist alles exakt so passiert. Zum Beispiel, ich weiß noch, eine Stelle hat sich eingebrannt in mein Hirn, er hat Geburtstag. Und er kriegt einen Briefumschlag von seiner Mutter und in diesem Briefumschlag ist ein Penny, ein Cent, reingeklebt und drüber steht, mehr hast du nicht verdient.
Yay.
Das sind die Umstände, in die dieser Mensch aufwachsen hat müssen. Doll, 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 aber wahnsinnig beeindruckend und eben halt ein Mensch, der überhaupt kein Autor sein wollte, sondern dann aus Versehen quasi einer geworden ist.
Toll.
Und dann als letzte Prämisse, das haben auch sehr viele von euch geschrieben, ihr wollt euch ein bisschen mehr um die Welt lesen.
Wir haben bei uns im Bücherregal geguckt, das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem wir auch noch ein bisschen Nachhilfe brauchen, beziehungsweise nicht Nachhilfe brauchen, aber einfach besser werden müssen.
Ich glaube aber auch dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen im Literaturgenre unterwegs sind, kriegen wir halt im deutschen Buchmarkt sehr viel mit, wer ein neues Buch rausbringt, wer jetzt gerade up and coming ist und so. Und dann wollen wir das alles erst lesen und dann vergessen wir den Rest so ein bisschen.
Ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, ich schaue mich zumindest auch mal so ein bisschen bei so internationalen Literaturpreisen und so manchmal auch um. Auch so ein bisschen Secondhand einfach, weil so, keine Ahnung, so Book-Influencern, denen man folgt, das machen.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir arbeiten dran. Wir haben sehr viel Skandinavisches gefunden. Es ist nicht Skandinavien. Elif Shafak wurde in Straßburg geboren, lebte dann in der Türkei, dann irgendwie in Schottland, jetzt in London.
Very international. Also
all over the place. Das Buch, würde ich sagen, spielt in der Türkei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich fand es ganz toll. Es heißt Schau mich an. Es ist eine eher spannende Prämisse. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man magischer Surrealismus, ob man das schon so nennen kann. Mhm. Da bin ich nicht tief genug drin. Aber es geht um einen sehr, sehr kleinen Mann und eine sehr, sehr große, sehr dicke Frau, die ein Paar sind. Und sie gehen komplett anders damit um, dass sie von der Gesellschaft komisch beäugt werden, weil er ist so, schau mich an. Und die Frau ist so, schau mich auf gar keinen Fall an. Mhm. Und zwischendrin sind Kapitel über so einen Zirkus, in dem spannende Dinge ausgestellt werden und so. Die Sprache ist ganz, 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 ganz toll. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr von ihr lesen. Zum Beispiel das Flüstern der Feigenbäume soll auch sehr, 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 sehr gut sein, habe ich gehört. Ich finde, sie schreibt ganz wunderbar. Man muss sich so ein bisschen in diese magische Reise sozusagen einlassen. Genau, aber es geht alles ums Schauen und Gucken und Beobachten. Dieser kleine Mann schreibt zum Beispiel auch ein Lexikon des Schauens, glaube ich, heißt es, wo dann immer wieder so Begriffe reingestreut sind. Hier irgendwie Efi, die Viper Efi verlor erst ihre sehenden Augen, bla bla bla. Dabetülats, Dabber, laut dem Koran ein Tier, das am jüngsten Tag auftaucht. Durch die Farben wird auch sichtbar, wer gut und wer böse ist. Also so ganz viele verschiedene Dinge, die mit Sehen zu tun haben, die so eine ganz andere Ebene reinziehen. Ja. Fand ich sehr toll und genau. Spielt in der Türkei. Hat so ein türkischer, nicht Mythologie, aber so Geschichte auch zu tun.
Viele von euch, das hängt, glaube ich, einfach ein bisschen zusammen, ist so international und divers lesen. In meinem Bücherregal ist einfach wahrscheinlich einfach sehr viele Leute aus den USA und Briten und so.
Ich wollte gerade sagen, also wir empfehlen euch jetzt keine US-amerikanischen Autorinnen und sagen, es ist nicht Deutschland.
Die könnt ihr selber finden. So. Ja. Ah, Österreich haben wir jetzt mal frecherweise rauslassen.
Ja.
Dreist. Was ich noch habe, ist Kim Ji-young, geboren 1982. Das ist auch kein Geheimtipp. Okay, sein Weltbestseller. Und es erzählt, ich habe es tatsächlich, ich weiß noch, als ich es gelesen habe, das war im Urlaub nach meinem Staatsexamen mit meinem gebrochenen Fuß, habe ich das gelesen und war so, ich check nicht, was der Hype ist. Jetzt check ich, was der Hype ist. Es erzählt quasi eine stereotype Geschichte einer Mutter, die irre wird.
Mhm.
Und ich war so, okay, und now what? Aber es ist einfach, es zeigt quasi sehr subtil alles auf, was in der Gesellschaft falsch läuft, in der Kim Ji-young lebt. Und dass quasi alle diese Umstände in ihrem Leben irgendwann dazu führen müssen, dass diese Frau durchdreht. Und sie kann nichts dagegen machen. Und das finde ich sehr, sehr interesting. Ja, und es ist aus Korea.
Passend dazu, ich habe es noch nicht gelesen, aber es steht auch ganz, ganz vorne in meinem Regal. Han Kang, die jetzt den Literaturnobelpreis bekommen hat, die Vegetarierin. Was lustigerweise jetzt wieder in den Bestseller-Charts ist.
Ja, toll, weil Leute herausgefunden haben, dass sie existiert.
Wo es auch darum geht, ist ein Buch aus Korea um eine koreanische Frau, die beschließt, dass sie Vegetarierin wird.
Ja.
Und wie das komplette Familienleben auseinanderreißt.
Das habe ich tatsächlich als Hörbuch mal angefangen, da war es mal zu doll. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, ist was man lesen muss.
Ja, und ich glaube, es sind auch so ein bisschen so, nicht Horrorelemente, aber es dreht am Ende ein bisschen durch, das Buch. Genau, was ich persönlich gut finde. Dann habe ich noch ein Buch, das ist, würde ich sagen, Romance, aber in gut.
Mhm.
Also ich fand, für mich, für mein Verhältnis ein sehr seichtes Buch, aber es geht um Trauer. Also, naja.
You made a fool,
die Frau, oder? You made a fool of death with your beauty von Akweike Emesi, möchte ich sagen. Eine nicht-binäre Person aus Nigeria, die dieses Buch geschrieben hat. Es hat sehr viele Romance-Elemente, also die Protagonistin verliebt sich in einen jungen, gut aussehenden Typen. Die Protagonistin war aber auch schon verheiratet und ihr Ehemann ist bei einem Autounfall gestorben. Mhm. Sie ist Künstlerin, sie macht ganz viel Kunst rund um das Thema Trauer und ihr neuer Boyfriend ist so, komm mit zu mir nach Hause auf irgendeine Insel. Ist lange her, dass ich es gelesen habe, auf so eine Insel. Mein Vater, also meine Familie ist ultrareich, wir haben da so ein Atelier, du kannst malen und ich organisiere dir so eine Ausstellung da. Und sie ist so, oh mein Gott, mega gerne. Und lernt dann den Vater ihres Boyfriends kennen, der ebenfalls Witwer ist, weil der Dude seine Mutter verloren hat. Also ihr Boyfriend hat seine Mutter verloren, egal. Und dann bondet sie auf einer ganz anderen Ebene mit dem Vater, weil sie beide über Trauer relaten und sie beide sich mit ihrer Kunst sozusagen sich so annähern. Und dann ist es so ein bisschen so ein Liebespfeil, kein Dreieck, weil der Vater und der Sohn definitiv keine Beziehung miteinander haben. Aber sie steht so zwischen den beiden und ist so, der Boyfriend ist mega nett, aber der Vater versteht mich so viel besser, weil er eben diese Ebene von Trauer und so, ich bin schon verheiratet gewesen, ich habe die Liebe meines Lebens schon gefunden gehabt und sie wurde mir weggenommen. viel besser verstehen kann. Sehr, sehr schön geschrieben. Ich finde es eine ganz tolle Protagonistin. Es geht sehr viel auch so um Kunst und so. Manchmal ein bisschen pretentious, aber so ist Kunst eben. Genau, fand ich ganz toll. Und geht auch sehr viel so um, ja, also der Bezug zu Nigeria wird nicht klar. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau, wo diese Insel ist, aber ja.
Aber bei den internationalen, ich weiß, ich habe so ein paar Bücher aus verschiedenen afrikanischen Ländern gelesen und habe zu denen keinen Zugang gefunden und habe zum Beispiel Amerikaner ganz weird gefunden. Habe das gelesen und war so, was ist der Hype? Und da muss ich, sollte ich wahrscheinlich einfach alle nochmal lesen und mir so wirklich selber an die Nase packen, weil es ja zum Beispiel bei Kim Ji-young, geboren 1982, genau das Gleiche war, dass es einfach vielleicht Schreibstile sind, die wir WesteuropäerInnen, Deutschen nicht so gewohnt sind, dass es Themen sind, die uns vielleicht erstmal ein bisschen strange vorkommen.
Was ja auch völlig logisch und verständlich
voll,
ist.
Voll, aber dann muss man wirklich da aktiv dagegen arbeiten. Und jetzt zum Beispiel, ich finde, man merkt so, jetzt ist die Welt gerade, die westliche Welt gerade drauf gekommen, oh mein Gott, asiatische Literatur existiert, toll. Mhm. Das ist jetzt so der Hype. Ich hoffe, dass so das nächste dann die afrikanischen Länder sind, wo es jetzt zumindest also ein paar Leute gibt, aber meistens dann Leute, die nach Amerika ausgewandert sind.
Ich wollte gerade sagen,
aber da müssen wir uns, also ich vor allem muss mir da, glaube ich, echt selber mal an die Nase packen, weil ich dann einmal so bin, ja, ich schaue ja nicht, wo das Buch herkommt. Ja, dann schau halt mal, Theresa. Ja. Schau halt mal hier, wo
ich
das Buch
herkommt.
Ich
würde aber auch sagen, und ich finde, dass es so ein Wettbewerb auch so ein bisschen ist, wer hat das diverseste Bücherregal? Ja. Und das ist auch, also so, wir machen keine Politik mit unserem Bücherregal. Also indirekt natürlich schon, aber es ist auch okay, wenn ihr sagt, ihr kommt einfach nicht rein oder ihr habt gerade nicht das Hirn.
Ja, genau.
So, dann lest weiter, keine Ahnung, die Kinderbücher, die ihr seit 15 Jahren lest. So. Vielleicht ist da eh Astrid Lindgren dabei. Könnt ihr sagen, hey, ich habe außerhalb die Grenzen Deutschlands geguckt.
International.
So, aber ihr versteht, was ich meine. Also so, natürlich ist es cool und natürlich ist es toll und man nimmt auch manchmal spannende Perspektiven mit. Aber das ist kein Wettbewerb und es ist auch kein Zwang.
Ich glaube,
fühlt euch da bitte nicht unter Druck gesetzt.
Ja, bei mir kommt, glaube ich, immer sofort die Scham hoch, wenn jemand sowas fragt und ich habe das nicht im Regal. Ich bin zum Beispiel aber wirklich bei so osteuropäischer Literatur bin ich komplett raus. Hm. So, ich habe weder Dostojewski noch sonst irgendwas, nix. Und dann, das sind ja auch ganz große Klassiker und dann fragen mich ganz oft Leute, ja, und wie würdest du das vergleichen? Ich war so, und natürlich ist da bei mir vor allem immer sofort so ein Charme dabei, weil ich halt für ein paar Leute so die Literaturtante aus dem Internet bin, aber ich bin halt vor allem eine deutsche Klassikertante.
Spoiler, wir sind alle Menschen und machen alle Fehler.
Ja. Deswegen hören wir doch jetzt nett auf in Skandinavien.
Yes.
Erst zu mittelnett und dann sehr nett.
Wir haben vorhin schon über sie geredet. Tove Ditlevsen. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin Tove Ditlevsen Ultra. Ich finde sie ganz toll. Ich nenne sie immer gerne die Vorgängerin von Edouard Louis. Und wie ich zu Edouard Louis stehe, habe ich auch schon mehrmals betont. Es gibt die Kopenhagen-Trilogie, die finde ich ganz, ganz toll. Das ist, glaube ich, super zum Einstieg. Ich habe jetzt mal ganz frech Gesichter mitgenommen, was so ein bisschen ein nicht autobiografisches Werk von ihr ist. Also es ist autobiografisch inspiriert, aber es ist nicht
Patti Smith.
Ja, ja. Da haben ganz viele Leute tolle Dinge drüber gesagt.
Genau.
Und es geht um Lise, die Autorin und Mutter ist und die dann anfängt, Stimmen zu hören und Gesichter zu sehen und so Wirklichkeit und ihre Einbildung nicht mehr auseinanderhalten kann. Und es geht einfach toll. Toll. Ich finde Tove Ditlevsen ganz toll, wie sie über Frauen schreibt, beziehungsweise wie sie Frauen schreibt.
Ja.
Und über so Zwänge, die Frauen erfahren. Und sie, ganz oft sind ihre Protagonistinnen auch Künstlerinnen, weil es ganz oft eben sie selber ist. Oder sie selber in einer anderen Schrift, nämlich Lise Mundus. Genau, finde ich ganz toll. Wilhelms Zimmer liegt in meinem Bücherregal, um als nächstes verschlungen zu werden.
Und jetzt denkt ihr euch, ach, Theresa Lena, ich hätte doch nur gern ein Buch, mit dem ich einerseits mein Bücherregal diversifizieren kann, das aber andererseits auch irgendwie gute Laune macht und nett ist und das man einfach lesen kann. Keine Sorge, we got you. Mumins.
Mumins, Finnland.
Fucking Mumins.
Beziehungsweise, es ist gar nicht wirklich Finnland, weil sie eine schwedische Autorin ist, die dann nach Finnland gezogen ist. Also man streitet sich, ob die Mumins jetzt tatsächlich finnisch oder schwedisch sind.
Ja, man streitet sich, wem die gehören. Es gibt diverse Mumin-Bücher. Man kann die alle lesen.
Ja.
Es gibt also Kurzgeschichtensammlungen, es gibt die in mehr oder weniger illustriert.
Voll.
Die sind auch gar nicht so nett die ganze Zeit durch. Mm-mm. Also die behandeln auch schwere Themen
also
teilweise.
Ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, dass es Kinderbücher sind.
Ja.
Also so, natürlich sind es irgendwo Kinderbücher, aber Da sind Themen drin, also so Kinderbücher, die man auch als erwachsene Person noch lesen kann. So Kleiner Prinz-Style. Man liest der kleine Prinz als Kind und ist so, oh mein Gott, wie süß. Und dann liest man es als erwachsene Person und ist so, oh mein Gott, da sind ja ganz viele andere Themen da drin. Haha, wild. Das sind, glaube ich, die Mumins.
Yes. Und damit entlassen wir euch in das sehr frische Jahr 2025.
Macht ein Gutes draus.
Wir hören
Setzt euch realistische Ziele bei eurer Goodreads Reading Challenge.
Ja. Wir sind ja beide auf Goodreads, das haben wir, glaube ich, auch noch nie
Stimmt.
gesagt. Ich rede vor allem über die Hörbücher, ich höre nämlich eins nach dem anderen und über die rede ich auf Instagram nicht.
Und ich habe mir abgewöhnt, ausufernde Rezensionen zu schreiben, weil ich mir denke, dann habe ich hier nichts mehr, über was ich im Podcast reden kann. Deswegen gibt es jetzt nur noch kurze, spoiler-free.
Hast du denn a Reading Challenge für dieses Jahr?
Ich glaube, ich werde noch mal gucken. Ich hatte im letzten Jahr, habe ich mir 20 gesetzt und habe dann 42 gelesen. Im Jahr davor habe ich mir 30 gesetzt und sie ganz knapp nur geschafft. Ich weiß noch nicht so ganz, auf was ich mich diesmal einpendel.
Okay. Ich bin ja ganz special, einmal Gemini. Ich zähle meine Bücher immer von Geburtstag zu Geburtstag und nicht im Jahr. Und ich will immer so viele Bücher lesen, wie ich alt bin. Die habe ich aber jetzt schon fast voll.
Ja.
Das finde ich crazy, weil es ist ja erst ein halbes Jahr vorbei seit Juni.
Ja.
Und jetzt, ich bin schon bei 24 oder so, oder 25.
Vielleicht lege ich mir jetzt, aber ich werde wahrscheinlich dieses Jahr genauso viel lesen wie letztes Jahr. Aber 36 ist meine Glückszahl, vielleicht lege ich es einfach fest.
Das finde ich gut.
Einfach.
Dann hören wir uns Ende Januar und wir schauen, was wir schon gelesen haben den Monat. Bye, bye.
Bye, bye.